HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Als Gast im Doppelkopf von HR2 Kultur begrüße ich den politischen Denker, Kommentator, Chefredakteur, Publizisten, Autor Thomas Schmid. Mein Name ist Ruthard Stäblein. Herr Schmid, Sie waren erst in der Studentenbewegung aktiv, dann wanderten Sie langsam aber stetig nach rechts über die Wochenpost zur FAZ hin zur Weltgruppe, wo Sie zuletzt Chefredakteur und Herausgeber waren. Jetzt haben Sie noch einmal eine Kehre vollzogen und sind unabhängiger Publizist geworden. Ein Ergebnis davon ist Ihr Buch »Europa ist tot, es lebe Europa«. Das ist, finde ich, eine Anspielung natürlich auch auf Georg Büchner, auf sein Revolutionsdrama über Dantons Tod. Da heißt es ja am Ende, der König ist tot, es lebe der König. Das könnte man fatalistisch auslegen. Sie verstehen es, glaube ich, anders, Thomas Schmid.
Ich verstehe es anders. Lassen Sie mich vielleicht noch eine Bemerkung vorwegschicken. Sie sagen langsam nach rechts gewandert. Ich würde es anders sehen. Ich bin von einer linksradikalen Position zu der Einsicht gekommen im Laufe der Jahre, dass die parlamentarische Demokratie, die Gewaltenteilung und all dieses wunderbar ist. Und deswegen würde ich mich heute als Liberalen bezeichnen, nicht als Rechten. Die Parole "Der König ist tot, es lebe der König" erzählt eine Geschichte, nämlich: Wenn früher der französische König starb, ging der Herold im Schloss ans Fenster und verkündete eben diesen Satz: Der König ist tot, es lebe der König. Das will heißen, der konkrete König, diese konkrete Person ist zwar gestorben, aber die Monarchie besteht weiter, die Staatsform besteht weiter. Und ich will damit im Grunde genommen sagen, dass die Europäische Union, das weiß ja jeder, heute in einer ganz, ganz schlechten Verfassung ist. Und manche sagen, sie kommt an ihr Ende, sie fliegt auseinander. Das ist wirklich sehr bedrohlich, was da passiert. Ich glaube aber zugleich, dass die Europäische Union mit dem, was sie heute schon erreicht hat und was sie darstellt, die Kraft hat, sozusagen fortzuleben und sich zu erneuern und zu neuer Kraft zu kommen. Mhm. Das ist im Grunde genommen das Argument dahinter.
Ja, bei Büchner könnte man noch einen gewissen revolutionären Elan, aber auch die Melancholie spüren. Sie sagen aber im Grunde genommen, statt Revolution, Devolution. Heißt das, Sie wollen den Rückbau von Europa? Man bildet ein starkes Kerneuropa und die Fußkranken werfen wir raus.
Nein, Europa ist ja in der Tat keine revolutionäre Gründung. Was ich glaube, was der Kerngedanke eigentlich ist: Die Europäische Union stellt, wie ich finde, historisch was ganz, ganz Einzigartiges dar. Es tun sich Staaten, erst waren es ganz wenige, heute sind es 28, bald werden es nur noch 27 sein, vermutlich weil Großbritannien gegangen ist. Staaten tun sich zusammen auf freiwilliger Basis und regeln ihre Beziehungen auf der Basis von Recht, von Frieden, Recht, von friedlichem Austausch. Und das ist historisch wirklich was ziemlich Neues. Und es überragt in seiner ganzen Komposition das Nationalstaatliche ganz, ganz eindeutig. Und das ist die große Kraft, die Europäische Union hat. Schlecht an der Europäischen Union, wie sie heute ist, die real existierende Europäische Union, ist für mich, dass sie einen Drang hat zur Vereinheitlichung, zur allgemeinen Regelung, zu einer Regelung, die für alle gilt. Sie kennen diese Parole, die Elmar Brok immer sagt: Wir brauchen mehr Europa, es muss vertieft werden, the ever closer union und so weiter. Ich glaube, das kommt beim Publikum nicht gut an, und zwar aus einem guten Grund, weil der europäische Kontinent ist nun historisch ein sehr vielfältiger, oft auch zerrissener Kontinent, und dem kann man nicht sozusagen eine einheitliche Lösung anbieten. Die Europäische Union hat zwar was Staatsähnliches, ist aber kein Staat. Und deswegen muss man vorsichtig damit umgehen. Und ich plädiere für Devolution im Sinne von Vielfalt, von Möglichkeiten, dass Staaten unterschiedliche Wege gehen, dass sie unterschiedliche Bündnisse eingehen. Die Europäische Union muss sozusagen ihren Regulierungsfimmel aufgeben und sollte sozusagen ein bisschen liberaler, flexibler, auch fehlerfreundlicher werden. Das ist sie leider noch nicht.
Bevor wir, Herr Schmid, zu Ihren Lösungen kommen, die Sie jetzt schon angedeutet haben, möchte ich Sie erst mal fragen, welche Diagnose Sie überhaupt stellen. Angedeutet haben Sie schon die Vielfalt Europas, aber könnte man das nicht sogar auch als Geburtsfehler betrachten? Bei den Gründungsvätern waren ja auch die Italiener dabei und da haben Sie ja schon diese Mentalitätsunterschiede, die heute so starke Auswirkungen haben.
Naja, das ist von Anfang an in der Tat der Fall. Das ist ja das Schöne auch an der Europäischen Union, dass sie versucht und ich finde erfolgreich versucht hat, eine politische Form zu finden, in der sich verschiedene Staaten aneinander binden, die ganz, ganz unterschiedlich sind. Sie haben in der Europäischen Union sehr kleine Staaten, sie haben sehr große Staaten, sie haben wirtschaftsstarke Staaten, sie haben wirtschaftsschwache Staaten, sie haben Staaten, die ganz dünn besiedelt sind, sie haben Staaten, die sehr dicht besiedelt sind, sie haben Staaten, die eher eine etatistische, eine Staatstradition haben. Es gibt Staaten mit einer liberaleren Tradition. All das hat sich in der Europäischen Union ganz gut zusammengefügt. Deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass diese Vielfalt keine Vielfalt ist, die hinderlich wird, sondern die man zum Tragen bringen muss. Und das passiert in der Europäischen Union noch viel zu wenig. Das liegt ein bisschen daran, dass, wenn Sie sich angucken, die Papiere, die großen Entwürfe für die Europäische Union, auch die Verträge, was da alles kodifiziert ist, ist getragen von einem, finde ich, unglaublich naiven, naiven Vorstellung. Man schreibt auf dem Papier auf, jetzt wird alles besser und dann wird es auch besser. Nicht? So ist das zum Beispiel an den Euro geknüpft worden, die Erwartung. Und dahinter steckt bei vielen wohlmeinenden Europamachern eine, wie ich finde, unglaublich große kulturelle Ahnungslosigkeit. Sie wissen gar nichts von den Unterschieden, nicht, die die Völker Europas auszeichnen und die einfach verhindern werden, dass sie je sozusagen auf ein einheitliches Level gebracht werden.
Das heißt, Sie stellen in Ihrer Diagnose fest, dass es eine Gleichmacherei gibt, die der Realität widerspricht und vor allem die andere Idee, die Sie in Ihrem Buch Europa ist totes, lebe Europa, Herr Schmid, noch artikulieren, ist, dass eben dieser Motor immer weiter laufen soll. Sie haben das Bild vom Fahrrad, das eben umfällt, wenn man nicht weitertritt.
Ja, also diese Gleichmacherei, das ist in der Tat ein riesiges Problem der Europäischen Union, dass sie sozusagen immer Lösungen finden will, die für alle gelten. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ein aktuelles Beispiel. Eines der größten Probleme, vor der die Europäische Union steht und in dem sie fast zerbrochen wäre, das ist die Flüchtlingsfrage. Plötzlich kommen sehr viel mehr Flüchtlinge als bisher nach Europa. Ich finde nach wie vor, dass die Entscheidung von Angela Merkel am 4. September 2015 zu sagen, wir schaffen das und wir nehmen erstmal Flüchtlinge auf und machen die Grenzen nicht dicht, dass das eine richtige Entscheidung war. Es war ein historischer Moment, glaube ich, in der Geschichte der Bundesrepublik, weil sie damit die Ahnung ausgedrückt hat, dass diese Flüchtlingsbewegung steht für eine neue Epoche der Politik, nämlich die Probleme, die uns umgeben. In Syrien, in der Türkei, in Afrika, das sind Probleme, die uns angehen. Wir können nicht mehr sagen, das sind Probleme von denen, das sind auch unsere Probleme. Wenn wir nicht dazu beitragen können, diese Probleme zu lösen, dann wird es auch uns schlechter gehen. Wir müssen da etwas tun. Das war eine richtige Entscheidung. Die würde ich auch heute noch verteidigen. Das war eine wegweisende Entscheidung, trotz aller Probleme, die es danach gegeben hat. Aber erstmal war diese Entscheidung richtig. So. Dann aber passiert da ein Fehler, finde ich. Und das ist das Malheur, was die Europäische Union oft anrichtet. Dann setzte man sich zusammen und sagt, wir machen Quoten. Nicht? Das heißt, jedes Land muss entsprechend seiner Bevölkerungszahl, seiner Größe, seiner Wirtschaftskraft und so weiter, gab noch ein paar mehr Indikatoren, eine bestimmte Zahl von Flüchtlingen aufnehmen. Das konnte nicht funktionieren. Das meine ich mit der kulturellen Ahnungslosigkeit eben auch. Sie haben in Osteuropa eine ganze Reihe von Staaten, die noch überhaupt gar keine Erfahrung mit Migration gemacht haben, für die der Ankunft auch von auch nur 10 Muslimen als eine Gefahr erscheint. Das ist etwas, was die Europäische Union auf Dauer nicht wird dulden können. Aber sie muss erstmal zur Kenntnis nehmen, dass es so ist. Und dann kann ich doch nicht diesen Staaten sagen, ihr müsst aber so viele nehmen, sondern warum macht man es nicht umgekehrt? Nach dem Prinzip der Freiwilligkeit. Ein Staat mit Bundesrepublik Deutschland sagt, ja, wir halten das für richtig, wir wollen Flüchtlinge aufnehmen, wir wollen auch Geld dafür in die Hand nehmen, damit sie eine gute Ausbildung bekommen, damit sie hier ankommen, damit sie sich integrieren können in diese Gesellschaft. Ja, das wollen wir. Und wenn andere Staaten mitmachen wollen dabei, dann sollen sie mitmachen. Das heißt sozusagen im Prinzip der Freiwilligkeit, einer macht etwas und andere machen vielleicht mit. Das hat vielleicht eine überzeugende Wirkung auf diejenigen, die erstmal zögerlich am Rand stehen und sagen, ach, das wollen wir lieber nicht machen. Vielleicht schließen sie sich irgendwann an. Und da gibt es immer noch, das hat die Europäische Union auch immer gehabt, die Möglichkeit, dass diejenigen, die nicht mitmachen, bei diesem Projekt finanziell eingebunden werden, dass sie etwas dazu beitragen. Also sozusagen beispielhafte Politik machen und nicht regulierende Politik, nicht gleichmachende Politik. Das meinte ich.
Sieht auf dem Papier gut aus, aber die anderen haben einfach nicht mitgemacht. Und Ungarn, Polen, die haben ja trotzdem auch Erfahrung. Wenn man sich allein an die Geschichte erinnert, aus Ungarn sind auch sehr, sehr viele geflohen nach 1956, nach dem Aufstand. Also umgekehrt, in Polen wurden sehr viele Menschen vertrieben, viele Deutsche. Das heißt, so ahnungslos sind diese Staaten ja nicht.
Nicht, das bestreite ich nicht, natürlich. Man muss das in Ungarn auch immer wieder vorhalten, ne? Wie skandalös ihre Position ist. Wenn man sich überlegt, wie viele Hunderttausende Ungarn nach 1956 in der Schweiz, in Österreich, auch in Deutschland und in Amerika aufgenommen worden sind und man gesagt hat, ja, die wollen wir haben. Ja, natürlich hat Polen die Erfahrung gemacht, von denen Sie gesprochen haben, aber es gibt doch einen ganz großen Unterschied. Ne? Das sind alles Erfahrungen, da geht es um Menschen, die sozusagen aus dem christlichen Kulturkreis kommen, nicht? Jetzt geht es darum, dass Menschen kommen aus der muslimischen Welt, die sozusagen eine ganz andere Orientierung darstellen, die eine ganz andere kulturelle Konnotation auch haben. Und das verstört in ganz großer Weise. Wenn Sie sich angucken, das ist ein bekanntes Phänomen. Es gibt den Antisemitismus ohne Juden. Und so gibt es eben auch die Fremdenfeindlichkeit, ohne dass es überhaupt Fremde gibt. Wenn Sie sich angucken, in Dresden, in vielen Städten der ehemaligen DDR, gibt es ja kaum Flüchtlinge, sehr wenige. Und trotzdem denken Sie, die Obergrenze ist schon längst erreicht oder es ist noch viel mehr. Es läuft gewissermaßen über. Das Problem ist, es gibt gerade dann Fremdenfeindlichkeit, wenn man gar nicht die Erfahrung hat machen können, dass es Fremde gibt und dass man mit ihnen zusammenleben kann, nicht? Und diese Erfahrung haben in der Tat die osteuropäischen Länder, die ja abgeschlossene Länder gewesen waren, lange Zeit in der sowjetischen Zeit, nicht gemacht. Und da werden sie noch brauchen und da muss man auch tolerant mit ihnen umgehen. Allerdings kann man nicht sagen, ihr könnt machen, was ihr wollt, nicht? Da müssen auch bestimmte Regeln gelten und die Menschenrechte gelten generell und immer.
Sagt der liberal gewandete Thomas Schmid im Doppelkopf von HR2 Kultur. Zu unseren Spielregeln gehört es, dass der Gast eine Musik auswählt. Was haben Sie als erstes gewählt?
Als erstes habe ich gewählt ein Stück von The Who aus dem Jahr 1965. Das ist das Jahr, an dem ich Abitur gemacht habe und angefangen habe zu studieren. Die berühmte englische Gruppe, My Generation ist das Stück. Und Sie erwähnten ja schon, dass ich in der Studentenbewegung teilgenommen habe, aktiv und auch im eher radikalen Flügel der Studentenbewegung. Und dieses My Generation, das drückt ein bisschen das Gefühl aus, dass diese Zeit damals umgetrieben hat, in der man sich sozusagen von der Ruhe der Adenauer Zeit wegbewegt hat. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking cold. About my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Das war der Song My Generation von The Who. Auf Wunsch von Thomas Schmid im Doppelkopf von HR2 Kultur mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. Herr Schmid, Sie waren in Frankfurt aktiv in der Studentenbewegung. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, die Sie nachdenklich gemacht haben dann? Erstmal war die Studentenbewegung für mich eine unglaublich befreiende Erfahrung, die ich vorher nicht kannte. Nämlich, man war ja in dieser Zeit, die so eine ruhige Zeit war, die war nicht nur so ruhig, wie man heute denkt, und Mehltau ist auch das falsche Wort vielleicht, aber es war eine Zeit, die doch noch sehr geordnet gewesen war und wo jeder für sich war. Und so habe ich auch angefangen zu studieren 1965. Und dann plötzlich kommt da diese Bewegung zustande, wo sich Leute, die sich überhaupt nicht kennen, nur sozusagen über den politischen Impuls, das war damals gegen die Notstandsgesetze, für mich war das nicht so wichtig. Wichtiger war für mich der Vietnamkrieg, die Intervention Amerikas in Vietnam. Kommen plötzlich Menschen zusammen, die sich überhaupt nicht kennen und haben ein gemeinsames Ziel. Es verbindet sie etwas und es entsteht sowas, ich will nicht sagen kollektiv, aber doch eine Gemeinsamkeit zwischen diesen Menschen. Das war für mich etwas unglaublich Befreiendes. Sozusagen, man kann sich assoziieren, man kann was tun und man kann aus einer Minderheitenhaltung heraus, auch wenn es schwierig ist, etwas bewirken. Das war für mich unglaublich prägend, weil befreiend. Ich habe eine andere Erfahrung gemacht, über die ich heute noch viel nachdenke, nämlich die, dass, wenn ich mir es genau überlege, meine Generation, ich bin 1945 geboren, ein halbes Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ich, wie viele, wie eigentlich alle meiner Zeitgenossen, die zu dieser Zeit geboren wurden und die an der Studentenbewegung teilgenommen haben, wir alle sind die erste Generation in Deutschland seit langem, die aufgewachsen ist in einer Zeit, in der es keinen Krieg gab, in der es kein totalitäres Regime in Deutschland gab, in der es die Möglichkeit gab, Parteien zu gründen, in der es die Möglichkeit gab, sich frei zu äußern, in der es wirtschaftlich unglaublich aufwärts ging. Meine ganzen Vorfahren haben sowas nicht erlebt. Die haben mehrfach ihr ganzes Geld verloren. Sie sind in Kriege gezogen, sie sind in Kriegen umgekommen. Wir sind sozusagen Kinder des Friedens gewesen, wenn auch eines Friedens in einer blockgeteilten Welt. Und für mich ist immer noch ein gewisses Rätsel, wie wir, der radikalere Flügel der Studentenbewegung, damals auf die Idee kam, man müsse diese Gesellschaft nicht nur durchlüften, sondern man müsse sie und liberalisieren, sondern man müsse sie umstürzen. Man müsse was völlig Neues machen. Zum ersten Mal gibt es eine Gesellschaft, die wirklich gut funktioniert, in der man eingreifen kann, in der man was machen kann, in der man Karriere machen kann. Auch damals gab es keine Arbeitsmarktprobleme. Und dann kommen wir plötzlich hin und sagen, das muss alles weg. Das ist für mich immer noch ein Rätsel, wie wir darauf kommen konnten. Und darüber denke ich sehr viel nach.
Das heißt, die weitere Radikalisierung dann im Grunde hin zu den Straßenkämpfen, hat Sie bewegt, dann Abstand zu nehmen?
Ich machte die Erfahrung, es waren auch weniger die Straßenkämpfe, es war erstmals die allmählich sich entwickelnde Einsicht, dass die Theorien, denen wir da folgten, das waren ja marxistische Theorien, dass das einfach nicht funktionierte. Es gab in der Bundesrepublik Deutschland keine Arbeiterklasse mehr, schon gar keine Revolutionäre. Und es war auch nicht absehbar, dass sowas entstehen würde. Vor allem aber die Einsicht, dass in dieser Gesellschaft es ein paar Grunderrungenschaften gibt, die durchaus verteidigungswert sind, nämlich freie Meinungsäußerung, Gewaltenteilung, Demokratie und das ganz einfache Grundprinzip, was eigentlich ganz wunderbar ist, so schlicht es auch ist, man kann eine Regierung ohne Bürgerkrieg loswerden. Man kann sie abwählen. Die Menschen können sich zusammentun und sagen, wir wollen nicht das, sondern wir wollen das und dann passiert es auch. Und dann gibt es eine neue Regierung. Und da kam mir dann allmählich die Einsicht, dass diese Gesellschaft von ihrer Grundkonstruktion her eigentlich ganz gut eingerichtet ist. Und jetzt gilt es, sie zu verbessern, aber nicht umzustürzen.
Damit kommen wir auch wieder zurück zu Ihrem Buch Europa ist tot, es lebe Europa. Was krankt an Europa? Ich hatte schon mal angesprochen, ist ja Ihre Metapher oder eine bekannte, weit verbreitete Metapher. Man muss immer weitermachen, was man angefangen hat, kann man nicht aufhören. Wir können nicht den Euro aufgeben, weil dann alles zusammenbricht. Mhm. Es gibt keine Alternative. Das ist ja eine Rhetorik in der EU, die ständig dazu dient, den ganzen Laden am Laufen zu halten, weil, und das ist die Metapher, ein Fahrrad nur weiterfährt, wenn man weiter reintritt. Also dieser Fortschrittsgedanke, der eben es nicht duldet, dass man da irgendwo mal auch anhält.
Ganz genau. Diese Fahrradmetapher stammt von dem wahrscheinlich von dem ersten Präsidenten der Kommission, Walter Hallstein. Und sie ist seitdem immer wieder gebraucht worden. Man hat immer gesagt, ein Fahrrad muss immer weiter treten, sonst fällt es um. Und es gab mal eine schöne Situation im Europäischen Parlament. Da hat ein britischer Abgeordneter mit trockenem Humor gesagt, Wieso? Man kann doch einfach anhalten, das Bein auf den Boden stellen, dann steht das Fahrrad. Das muss doch nicht umfallen. Das drückt ein bisschen aus, dass die Europäische Union von vielen von ihren Gründern nicht so angelegt worden ist, dass sie auch mal eine Pause machen kann, dass sie auch mal eine Reflexionsphase einlegen kann, dass sie auch mal ein Stück weit zurückgeht, dass sie etwas überdenkt und es wieder zurücknimmt, nicht? Im Grunde genommen ist die Europäische Union, obwohl sie ja eine ganz konservative Gründung im Prinzip. Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Robert Schuman und so weiter, das waren ja alles sehr, sehr alteuropäische Konservative, die eher autoritäre Vorstellungen von Gesellschaft hatten, da ist es eigentlich verwunderlich, dass diese, im Grunde genommen diese Fortschrittsidee, die europäische Fortschrittsidee des linearen Fortschritts, jede Station, die wir erreichen, darf nie wieder zurückgenommen werden, sonst bricht alles zusammen. Das hat die Europäische Union stark geprägt und ich glaube, das ist einfach ein Fehler. Die Europäische Union muss durchlüftet werden. Das gilt, glaube ich, in der Politik immer. Tina, there is no alternative. Es gibt keine Alternative. Das ist der Tod für jede Politik. Es gibt immer Alternativen. Man muss immer darüber nachdenken und zu sagen, zum Beispiel, der Euro, der muss in jedem Fall erhalten werden, weil sonst bricht alles zusammen. Das ist immer diese Methode, im Grunde genommen das Publikum zu erpressen. Nicht? Ihr habt gar keine Wahl. Es muss so passieren. Und wenn Sie sich nun die Entwicklung des Euro angucken, darüber kann man nun wirklich sehr streiten. Der Euro hat all das, was er versprochen hat, nicht geleistet. Nicht? Also wenn Sie sich angucken, die Papiere, der Euro hat wenige Monate nach seiner Einführung den Karlspreis bekommen in Aachen. Und wenn Sie die Begründung, die ja von europäischen Autoritäten geschrieben worden ist, sich durchlesen, da steht drin, der Euro habe definitiv und unwiderrückbar Europa auf eine neue Ebene des Wohlstands geführt und Europa vereint. Das ist einfach dummes Zeug. Das hat nicht funktioniert. Das waren so hübsche Ideen, die aber in der Wirklichkeit nicht Bestand haben. Wir stehen vor dem riesigen Problem, dass der Euro die berühmte Nord-Süd-Spaltung in Europa, wenn nicht geschaffen, so doch sehr befördert hat. Nämlich er hat die südlichen Staaten gegen die nördlichen aufgebracht, weil sie das die Austeritätspolitik als Erpressung gesehen haben. Und umgekehrt die nördlichen Staaten gegen die südlichen, weil es so die Meinung gibt, wir müssen die durchfüttern und unser Geld fließt wie in einen Gulli in diese Länder. Das hat nun gerade Europa nicht vereint. Und da muss man natürlich sich Gedanken machen, war es sinnvoll, den Euro einzuführen? Gibt es vielleicht wieder Alternativen? Ist es so furchtbar, wenn ein Land den Euro mal temporär verlässt? Das ist ja immer das Dumme an diesem EU-Fanatismus, dass man sagt, wer einmal draußen ist, ist immer draußen. Wieso denn? Das meine ich mit flexibler Union. Es kann ein Land, was die Kriterien nicht erfüllt, vielleicht geholfen sein, indem es temporär aus der Eurozone rausgeht und dann wieder zurückkehrt. Oder man überlegt sich, ob es zwei Eurozonen gibt, nicht? Eine nördliche, eine südliche. Sehr, sehr schwierige und da steckt der Teufel im Detail. Keine Frage, aber solche Gedanken muss man sich stellen und nicht immer dieses verrückte weiter so und nochmal weiter so.
Sagt Thomas Schmid im Doppelkopf von HR2 Kultur, wir machen nicht weiter so, wir wechseln. Wir haben eine Alternative zu unserem Wort, zu unserem Gespräch, nämlich die Musik. Was ist Ihr zweiter Wunsch?
Mein zweiter Wunsch ist der zweite Satz aus der Klaviersonate von Wolfgang Amadeus Mozart, gespielt von Martha Argerich und Daniel Barenboim. Ich habe das deswegen ausgewählt, weil ich habe die beiden erlebt in 2016 am 5. Juni, das war der 75. Geburtstag von Martha Argerich und hat sie das hier in der Philharmonie gespielt und Sie werden es ja gleich hören, das ist ein ganz zauberhafter Satz und sie hat es da, glaube ich, so ergreifend und sanft gespielt, wie ich glaube noch nie zuvor. In dieser Aufnahme ist es auch nicht ganz so und es wurde wirklich mucksmäuschenstill in dem Saal, es war ganz toll. Thank you.
Wir hörten den zweiten Satz aus der Mozart-Sonate in D-Dur, hier mitgespielt in einer CD-Einspielung mit Martha Agerich und Daniel Barnbäum auf Wunsch von Thomas Schmid im Doppelkopf von H2 Kultur. Wir hatten schon gerade angesprochen Ihre Diagnose und eigentlich auch schon Ihre Lösung. Diagnose, also alles läuft immer auf diese Alternativlosigkeit hinaus, aber in der Wirklichkeit werden Alternativen gesetzt. Ein Publizist, der ein Buch über Europa schreibt, läuft immer Gefahr, von der Aktualität eingeholt zu werden. Sie wurden auch eingeholt. Ihr Buch war druckfertig und dann gab es den Brexit. Dann gab es diese Alternative. Das Volk hat anders entschieden, als es Brüssel gewollt hat, als wir uns das vorgestellt haben, als wir das geahnt haben. Sie finden das Ganze gar nicht so dramatisch.
Doch, natürlich. Es ist sehr schade, dass die Briten die Europäische Union verlassen wollen. Ich muss sagen, ich verstehe bis heute immer noch nicht, warum es eigentlich zu diesem Ergebnis gekommen ist. Großbritannien gilt ja als ein Land mit einer gemäßigten politischen Kultur, mit einer zwar Streitkultur, aber einer Kultur, wo man sich auch wieder verträgt. Diese Kampagne der Ausstiegsbefürworter ist mit einer Schlammschlacht geführt worden, also mir gar nicht vorstellbaren Ausmaßes. Das hat mich schon gewundert, wie die Briten oder viele Briten so die Fasson verlieren konnten. Klar ist, dass in Großbritannien es immer noch diese Haltung gibt, wir sind eine Insel, wir sind für uns und uns kann keiner und wir wollen auch so wenig wie möglich abgeben an Souveränität. Ich glaube, das ist heute eine illusionäre Haltung, aber sie ist nun mal da und die Briten haben so entschieden. Es war ja eine Entscheidung im Grunde genommen, die das Land gespalten hat. Die Entscheidung war ja ganz knapp und sie hat sie gespalten zwischen Stadt und Land, zwischen Jung und Alt. Das wird noch ziemlich viele Verwerfungen geben. Trotzdem glaube ich, dass auch da man sozusagen zur Kenntnis nehmen muss, es ist passiert und das gehört nun mal zu jedem freiwilligen Bund, dass jemand, wenn er gehen will, dann kann er eben gehen. Und jetzt muss man klug darauf reagieren. Es gibt EU-Politiker, prominente EU-Politiker, die dann sofort gesagt haben danach, jetzt aber schnell raus, die wollen wir nicht mehr haben, mit denen wollen wir gar nichts mehr zu tun haben. Einer hat sogar gesagt, wir wollen das alte karolingische Europa wieder haben, also Deutschland, Frankreich. Das halte ich für ganz falsch. Aber ich denke, dass die Europäische Union die Kraft haben sollte, zu sehen, wie man mit den Briten weiterhin in Speaking Terms kommt. Da gibt es einen ganz wichtigen Punkt, über den verhandelt werden muss, was die Briten in keinesfalls wollen, die Freizügigkeit. Die Freizügigkeit ist ein ganz zentraler Wert in der Europäischen Union, der ist sehr schwer verhandelbar. Aber ich denke, man muss so verhandeln, dass den Briten die Türen offen bleiben. Es gibt etliche Länder in Europa, die nicht der Europäischen Union angehören. Die Schweiz gehört ihr nicht an. Das funktioniert ja auch. Norwegen gehört ihr nicht an. Trotzdem sind die ineinander verwoben. Nicht? Und deswegen ist das keine große zentrale und existenzielle Katastrophe für die Europäische Union, aber es ist schade, vor allem deswegen würde ich sagen, weil die Briten repräsentieren etwas, was in Europa keine so starke Tradition ist, die aber, glaube ich, wichtig ist, nämlich die liberale Denktradition, die liberale politische Tradition und auch der Pragmatismus, nicht, den es sonst nicht so gibt. Die viel angefeindete Margaret Thatcher hat 1988 in Brügge eine Europarede gehalten, eine große Europarede, in der sie sehr feurig die Europäische Union verteidigt hat, aber gesagt hat, und das finde ich ganz wichtig, die Europäische Union, the Union is not an end in itself. Also sie sozusagen, sie ist nicht da, damit sie da sein muss, sondern sie soll ihren Zweck erfüllen. Das ist dieser pragmatische Ansatz, der vielen von unseren Europafanatikern leider fehlt.
Sagt Thomas Schmid im Doppelkopf von H2 Kultur. Herr Schmid, in Ihrem Buch Europa ist tot, es lebe Europa, plädieren Sie im Grunde genommen dann doch für diese Möglichkeit, eben aus so einem Club auch wieder auszutreten, für Flexibilität und dann gehen Sie noch weiter für ein im Grunde Zwei-Klassen-System, A, B-Klasse, dass eben bestimmte Länder, und das ist schon richtig provokativ, sogar Frankreich soll in einer Art B-Liga überführt werden, weil sie im Grunde genommen nicht in das Konzept von Europa passt, weil sie die Stabilitätskriterien nicht erfüllen, weil sie einfach langsamer sind und nehmen dabei eigentlich sogar eine Idee von Willy Brandt auf, das Europa der zwei Geschwindigkeiten.
Ja, Willy Brandt hat, das wird selten gesehen, hat eine berühmte Rede gehalten kurz in Paris, kurz nachdem er nicht mehr Bundeskanzler war, 1974, in der er sehr offensiv plädiert hat dafür, dass es falsch ist, der Europäischen Union immer sozusagen eine Geschwindigkeit zu verordnen, sondern er sagt, ich habe jetzt die Zitat nicht mehr genau im Kopf, aber er sagt, glaube ich, es muss da auch mehrere Geschwindigkeiten geben können. Und wenn einer etwas nicht machen kann oder nicht machen will, dann muss er es nicht tun. Ich würde Ihnen sehr widersprechen, wenn Sie sagen, dass ich ein A- und B-Klassensystem, also so eine Hierarchie in der Europäischen Union, einführen wollte. Keineswegs. Es ist, glaube ich, ein Fehler zu sagen, wenn es mehrere Geschwindigkeiten gibt, dann sind diejenigen, die schneller gehen, besser als diejenigen, die langsamer gehen. Sie sind anders, sie unterscheiden sich. Es war auch ein Fehler des berühmten Papiers von Schäuble und Lamers in den 90er Jahren, wo sie auch die zwei Geschwindigkeiten zum ersten Mal eingeführt haben. Es war ein Fehler, es so anzulegen, hier gibt es die Guten, die schaffen mehr, und da gibt es die Fußkranken, die torkeln hinterher, und die müssen wir so mitziehen, und deswegen werden die abgekoppelt. Das ist gerade nicht meine Idee, sondern ich sage, sie sind anders. Wer zum Beispiel eine vertiefte Integration an einer bestimmten Stelle will, der soll es mit denjenigen, die das wollen, tun. Und wer es nicht tut, der hat das gleiche Recht, es nicht zu tun. Und dann guckt man, was dabei herauskommt. Das ist, meine ich, mit der liberalen Idee, die Staaten machen lassen und ihnen nicht Rezepte vorsetzen. Mhm.
Und damit sprechen Sie auch dieses Nord-Süd-Gefälle an. Es gibt einfach verschiedene Mentalitäten. Und Sie zitieren dann auch Albert Camus, der ja auch genau diese südliche Mentalität verkörpert, und weisen dann auf die kulturellen Unterschiede hin, dass die prägend sind für Europa.
Ja, man begibt sich da natürlich auf sehr dünnes Eis, und es ist gefährlich, so zu argumentieren. Das ist mir wohl bewusst, weil man kommt dann schnell in die Nähe der Völkerpsychologie, nicht? Und bedient dann möglicherweise richtige Vorurteile, nicht? Also zum Beispiel, die Südländer sind faul und wollen nicht arbeiten, nicht? Die ewige Siesta. Das meine ich natürlich nicht. Was ich nur meine ist, dass, jetzt sehr schematisch gesagt, es unterschiedliche Arbeitskulturen, unterschiedliche Arbeitsethiken gibt im Süden und im Norden. Das ist unbestreitbar, glaube ich. Und das hat auch Folgen dann für die Art, wie die Länder ihre Wirtschaft einrichten, wie ihre wirtschaftliche Leistungskraft aussieht. Das meine ich jetzt nicht im Sinne von Diskriminierung. Die sind schlechter als sie, sind anders. Und man muss diese kulturellen Unterschiede in Rechnung stellen. Und das habe ich mit dem gemeint, was ich vorhin erwähnt habe, die kulturelle Ahnungslosigkeit der Europäischen Union. Wenn Sie sich angucken, dass die Menschen, die den Euro eingeführt hatten, ernsthaft glaubten, man könne durch die Einführung des Euro, durch die Einführung einer gemeinsamen Währung, Länder wie Griechenland, die Niederlande und Deutschland beispielsweise oder Frankreich auf sozusagen ein wirklich messerscharf gemeinsames wirtschaftliches Niveau heben. Das würde so gewissermaßen automatisch passieren. Das hat überhaupt nicht berücksichtigt, diese verrückte Idee, hat überhaupt nicht berücksichtigt, dass es kulturell riesige Unterschiede zwischen diesen Ländern gibt und dass man in diesem Fall die Länder des Südens, Griechenland insbesondere, aber auch Italien, Spanien und Portugal hemmungslos überfordert hat. Das war keine gute Idee, und diese kulturelle Ahnungslosigkeit, die zahlt sich jetzt bitter aus.
Stattdessen plädieren Sie, Thomas Schmidt, im Grunde für das alte Subsidiaritätsprinzip und erweisen sich dann wirklich als Liberaler, so wenig Staat wie möglich, so wenig Reglementierung wie nötig. Aber wo bleibt dann die Einheit? Zerfällt es dann nicht wirklich?
Das ist eine wichtige Frage mit der Einheit. Aber lassen Sie mich schnell vorweg zur Subsidiarität etwas sagen. Das kommt ja aus der katholischen Soziallehre, diese Idee, und ist dann später politisch weiter diffundiert in verschiedene andere politische Richtungen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundregel, die in der Europäischen Union gelten sollte, nämlich, dass die Europäische Union sozusagen als das oberste Gremium wirklich nur das macht, was nur die Europäische Union machen kann. Und alles andere sollen die Staaten machen, sollen die Gemeinden, sollen die Kommunen machen. Das ist dieses Prinzip. Und ich glaube, wenn man das nicht macht, und es ist heute noch nicht so, das schürt das auch ein bisschen den Unmut über die Europäische Union. Es gibt dann so diese bizarren Beispiele von der Gurkenkrümmung und den Ölkännchen, oder die Briten befürchten, dass sie in Fish and Chips genommen werden. Das sind zwar kleine Bizarrerien am Rande, aber es ist der Europäischen Union inhärent, dass sie möglichst viel regeln will. Das hat zu tun mit der Brüsseler Bürokratie, die man überhaupt nicht verteufeln muss, aber die ein so gewisses Eigengesetz hat. Jede Bürokratie will nicht weniger, sondern mehr machen. Nicht? Und dieses Subsidiaritätsprinzip, das ja längst in den europäischen Verträgen drinsteht, wird aber noch nicht richtig befolgt. Und da müssen auch die nationalen Parlamente, die Nationen, da müssen die Politiker alles dafür tun, um dieses Subsidiaritätsrecht durchzusetzen. Es gibt ja eine Rüge inzwischen, eine Subsidiaritätsrüge, wenn sich ein paar Staaten zusammentun und sagen, wir finden dieses neue Gesetz der Europäischen Union falsch und überflüssig, dann können Sie es kippen. Dieses Verfahren ist bisher so, diese Rüge ist, jetzt würde zu weit führen, es genau zu erklären, aber sie ist so kompliziert angelegt, dass es praktisch nie zu dieser Rüge kommen kann. Die Fristen sind zu kurz und so weiter und so weiter. Das muss unbedingt geändert werden. Aber Ihre eigentliche Frage zielte, glaube ich, über die
Subsidiarität. Wo bleibt die Einheit dann?
Wo die Einheit bleibt. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen, weil, da haben Sie völlig recht, ich kann die Europäische Union nicht so liberalisieren, dass jeder machen kann, was er will. Dann gibt es keine Union mehr. Das ist richtig. Dann gibt es keine Gemeinsamkeit mehr. Der Soziologe Ralf Dahrendorf, der ja selber mal ein nicht besonders erfolgreicher EU-Kommissar gewesen war, hat in einem Vortrag mal in den 70er Jahren, glaube ich, was sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, verführerisches auch, er hat gesagt, es gibt die Idee von dem Europa à la carte. Das heißt, jeder nimmt sich das aus der Karte, was er haben will, was ihm schmeckt. Und das ist eine sehr verführerische Idee. Dahrendorf war dafür und hat sozusagen gegen das Menü plädiert. Er hat gesagt, warum muss ich immer alles nehmen? Warum kann ich nicht mehr das raussuchen, was ich will? Und kommt dann zu dieser witzigen Formulierung, dass offensichtlich in Brüssel viele Politiker, Europapolitiker sitzen, die sagen, EU funktioniert nur dann, wenn es irgendeinem Land wirklich wehtut, was wir da entscheiden. Das ist hübsch, die Idee, aber sie trägt auf Dauer nicht, weil à la carte kann nicht funktionieren. Ich würde sagen, so viel wie möglich à la carte, das Menü sozusagen öffnen, aber es muss ein Menü bleiben, weil es gibt nun mal in der Europäischen Union ein paar Grundregeln, die eingehalten werden müssen und die dann auch durchgesetzt werden müssen. Das sind die berühmten Kopenhagener Kriterien, die ein Land erfüllen muss, wenn es in die Europäische Union hinein will. Und dazu gehören alle demokratischen Grundrechte, die wir kennen. Und wenn gegen die verstoßen wird, dann muss in der Tat dagegen vorgegangen werden. Und das betrifft heute zum Beispiel Länder wie Polen und Ungarn. Ich will ein Beispiel nennen, die polnische Regierung will ein Gesetz beschließen, das besagt, dass in Zukunft bei Demonstrationen, wenn in Zukunft NGOs oder irgendwelche oppositionellen Komitees oder Bürgerinitiativen eine Demonstration anmelden, dann können sie diese Demonstration nicht machen, wenn am gleichen Ort zum gleichen Tag eine staatliche oder eine kirchliche Organisation eine Demonstration anmeldet. Das ist natürlich klar, was damit gemeint ist. Damit kann man jede Demonstration verhindern, im Grunde genommen verbieten. Das ist etwas, was sich die Europäische Union nicht erlauben kann. Das kann sie nicht durchgehen lassen. Da muss wirklich mit harten Bandagen mit der polnischen Regierung geredet werden. Und das muss dann auch zu Sanktionen führen.
Sagt der ehemalige Demonstrant Thomas Schmid, der sich zum Liberalen gewandelt hat. Was wünschen Sie sich zum Abschluss des Doppelkopfes, Herr Schmid?
Ja, ich wünsche mir ein sehr merkwürdig klingendes Lied. Es heißt Sauerkraut. Eigentlich muss man es amerikanisch aussprechen, Sauerkraut. Und zwar, es gibt eine CD, die heißt American Yodeling, also amerikanisches Jodeln. Die hat herausgebracht ein alter Freund von mir, Achim Bergmann von Trikont, unsere Stimme. Und es zeigt ganz schön sozusagen die grenzüberschreitende Kraft von Kultur, nämlich, dass dieses Jodeln von seinen europäisch-alpenmäßigen Ursprüngen mühelos die Grenzen übersprungen hat und in Amerika der 20er, 30er, 40er Jahre auch eine große Nummer gewesen war. Also ein bisschen verrückte Musik, aber ganz schön. Ne?
Das wünscht sich Thomas Schmid. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruth-Hart Stäblein. Vielen Dank, Herr Schmid. Und jetzt das Sauerkraut mit American Yodeling. If you